Der Kalender zeigt den 22. Dezember und die Uhr 19:30. Das kann nur eins bedeuten. Im Synapsenfunk von Radio Stadtfilter kommt die fortschrittgläubigste Sendung von dem Sender. Nämlich das Digitalmagazin. Wir haben Kummerbox live im Programm. Es ist zwar noch nicht der letzte Dienstag im Monat, aber nächste Woche haben wir uns, glaube ich, eine kleine Viertigspause verdient. Heute sind wir aber im Studio und führt euch da. Mein Name ist Matthias Schüssler und da ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Wir treten an, um es mit Computerproblemen aufzunehmen. Wir geben es uns das Beste, um euren Mac die Marotten auszutreiben, eurem Windows Zucht und Ordnung beizubringen. Auch für Sicherheitsfragen, Office und Internet und E-Mail sind wir zuständig. Oder wir fühlen uns wenigstens zuständig. Aber ihr könnt es darauf ankommen lassen. Unterbreitet uns euer Anliegen und wir schauen, was wir daraus machen können. Für brennende Fragen läutet uns live ins Studio an über die heisse Nummer. Das ist 052 203 31 00. Per E-Mail erreicht ihr uns auf digital@stadtfilter.ch. Ich sage nochmal die Telefonnummer, die ist 052 203 31 31 00. Läutet an. Nach dem nächsten Musikstück geht's los. Chills mit Dead Web. Ja, jetzt wo wir die Sendung aufgestartet haben, können wir loslegen mit Kummerbox live. Und da fangen wir doch gerade mal an mit einer Frage von Max. Da, bei ihm ist nicht das ganze Internet tot, das ganze Web ist dort, sondern nur offenbar eine einzelne Seite. Der Max sagt nämlich, beim Öffnen einer Seite von Ricardo wird Fehler 404 angezeigt. Die Hilfe von Ricardo brachte keine Änderung. Gibt's eine Lösung?
Gibt's eine Lösung?
Für den Fehler 404.
404 im Internet ist eigentlich, dass eine Seite nicht kann gefunden werden. Jetzt ist halt dort die Frage, ob das jetzt nur auf einer Seite ist oder ob das grundsätzlich die ganze Ricardo-Seite ist. Beim Ricardo weiss ich gar nicht, wie lange Seiten oder Auktionen halt gespeichert werden, wenn man die als Favorit ableitet. Aber es kann natürlich sein, dass irgendeine Auktion gelöscht wird oder nicht mehr in Betrieb ist. Und dann irgendwie eben ein Fehler 404 kommt, weil es die Seite halt nicht mehr gibt.
Mhm. Ja. Also Dead Web, toter Link nennt man das eigentlich, so einen Fehler. Und das hat damit zu tun, dass man im Web eigentlich nicht kann sicherstellen, dass die Links wirklich in alle Zeiten, in alle Ewigkeiten funktionieren. Manchmal sind Links von Anfang an falsch, manchmal veraltet. Manchmal sind es, wie du gesagt hast, nur für eine gewisse Zeit vorgesehen, dass sie gültig sind. Aber was kann man dann machen, wenn man jetzt irgendwie auf so einen Link stoßt, der nicht funktioniert, aber ums Verrecken will wissen, was da dahinter steckt?
Da kann natürlich noch sein, dass irgendwie ein Blocker da ist oder es irgendwie sonst blockiert. Mhm. Kontrollieren, ob die www-Adresse richtig geschrieben ist. Aber ja, was, du hast sicher noch eine gute Idee, was das könnte sein.
Also eine richtige tolle Idee habe ich auch nicht. Man muss sich irgendwie so ein bisschen zu helfen wissen, glaube ich. Man kann einmal Google nehmen und probieren zu suchen nach dem. Und also wenn man irgendein Stichwort weiss, wo zu dieser Seite würde passen, dann kann man nach dem suchen. Und wenn man in Google Site, also S-I-T-E, Doppelpunkt und dann gerade einfach nur die Adresse, also den Namen von dieser Webseite angibt, in dem Fall jetzt ricardo.ch, dann würde man nur auf dieser Webseite suchen. Und also man schränkt das ein, nur auf eine einzige Webseite, die man angibt. Und so wird man vielleicht fündig. Wenn die Webseite eine gute Funktion hat, Suchfunktion hat, kann man auch die brauchen. Häufig ist allerdings Google tatsächlich besser, wenn so die eingebauten Web oder Suchfunktionen von diesen Webseiten. Und dann muss man halt hoffen, dass man so zum Ziel kommt.
Dass man es irgendwie findet.
Und sonst muss man sich eine andere schöne Webseite suchen. Das kann man ja immer noch machen. Und gerade eine ähnliche Frage, die vom Walter eingetrudelt ist, die auch mit einer Auktionswebseite zu tun hat, aber mit eBay. Und das ist jetzt ein bisschen längeres Problem. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Beim Kauf eines Haushaltsgeräts gab es ein Gedränge. Es wurden mehr als 2 Dutzend Gebote abgegeben. Ich war im Finale und hielt mich 30 Sekunden vor Ablauf mit meinem letzten Gebot für den Sieger. Aber ich wurde überboten. Aber das Merkwürdigste an der Sache, zusammen mit dem Gebot des Mitbieters, spickte die offizielle eBay-Zeit um 3 Minuten nach vorn. Ich reklamierte bei eBay. Die Antwort bestand aus Ausflüchten und es hieß, ich müsse mich an die eBay-Zeit halten. Ich halte diese Praxis für unfair. Ist das die eBay-Zeit so etwas, wo so Schubwies stattfindet? Oder?
Also ich weiss nicht, wie es beim eBay ist, aber beim Ricardo ist es so, ich kenne ja nur Ricardo, ich bin jetzt ein eBay-Mensch.
Ich kenne eben beides nicht.
Beim Ricardo ist es ja so, dass wenn das letzte Gebot abgegeben wird, dass sich die Zeit automatisch um 5 Minuten verlängert. Also immer wenn der letzte Bot hat, geht es einfach immer plus 5 Minuten. Das heisst, es kann so ziemlich endlos gehen. Ich weiss natürlich nicht, ob das beim eBay auch so ist. Dass wenn ein Gebot kommt, dass dann einfach...
Aha, dass das sich automatisch nochmal verlängert.
Genau, dass alle einfach... Man kann mitsteigern bis unendlich.
Siehst du, das habe ich jetzt schon nicht gewusst.
Also das ist beim Ricardo so. Ja. Ich weiss nicht, ob das beim eBay so ist. Und das kann natürlich sein. Und das andere ist halt wirklich bei diesen Auktionshäusern... die übernehmen nicht wirklich irgendeine Garantie, wenn ihr sagt, ja, ich habe das letzte Gebot abgegeben und aus irgendeinem Grund kann jemand noch eins abgeben nach euch oder eure Verbindung ist zu langsam oder die Zeit aktualisiert sich nicht. Also sagen die einfach, ja, es ist Pech, der, der als letzte das Gebot abgegeben hat. Das ist einfach so. Und es kann natürlich eben das mit dem, dass sich die Auktion einfach nochmal verlängert, das kann natürlich auch beim eBay sein, das wüsste ich jetzt wirklich nicht.
Vielleicht allgemeiner muss man sagen, es gibt keine Gerechtigkeit im Internet. Also, eben, weil es haben ja nicht alle Leute haben die gleich gute Draht zu so einer Webseite. Also es kann sein, dass jemand halt einfach eine bessere Leitung hat und darum vielleicht am Schluss, gerade wenn es ein Gedränge gibt, eher zum Zug kommt. Das hat man ja gemerkt, wo in der Schweiz mal die Umlaut-Domains angeboten worden sind. Da hat es ja auch so ein Verfahren gegeben. Aber weil da so viele Leute gekommen sind, ist am Schluss im Grunde genommen reine Willkür gewesen. Der eine hat Glück gehabt, der ist halt durchgekommen und der andere hat Pech gehabt. Oder vielleicht ist der eine bei einem Provider gewesen, der halt besonders gut Draht zu dem Server hat und dann kommst du zum Zug und sonst kommst du halt nicht zum Zug. Und da muss man ein bisschen damit leben. Und bei eBay gibt es ja noch etwas anderes, wo ich als blutige eBay-Laien herausgefunden hast, dass es das gibt. Es gibt nämlich so Bots, wo du kannst anstellen, um für dich bieten zu lassen.
Das hat Ricardo auch. Also man kann sagen, ich möchte bis 200 Stutz gehen und dann bietet er einfach weiter bis zu dem Betrag. Und wenn ihr dann halt auch bietet, dann werdet ihr einfach gerade laufend immer überboten, bis halt zu dem Betrag, den der Mensch dann definiert hat.
Also Bütagenten, das sind so Programme, wo man kann für sich bieten lassen kann. Und die sind natürlich ein Stück Software, das kann halt ganz genau in ein paar Bruchteile von Sekunden das machen. Aber das ist, ich glaube nicht, dass das eBay wirklich gerne sieht, oder?
Ich weiß es nicht. Also es wird genutzt, aber vielleicht ist das mehr so toleriert,
ja, aber man ist nicht Fan davon. Sie haben es versucht schon zu verbieten, aber man kann halt so Sachen nicht verbieten. Oder die Leute brauchen es dann trotzdem. Und ja, man kann eigentlich nur sagen, wenn du willst, die Härtebandage auspacken, dann tu dir auch so einen Bütagent anlachen und setz den ein, lass den für dich bieten und dann vielleicht kommst du zum Ziel.
Das kann sein.
Ja gut, dann biete ich nochmal eine Frage.
Und zwar
die vom Heinz. Und der Heinz will, dass sein Computer schneller in die Gänge kommt. Beim Starten meines XP-Computers verlangt der Computer ein Passwort. Dort habe ich nichts eingetragen, sodass ich mit einem simplen Enter weiterkomme. Trotzdem muss ich warten, bis ich Enter drücken kann. Geht's nicht ganz ohne Anmeldung?
Es geht. Und du lächelst, also weiss ich, dass du genau den Weg rausgeschrieben hast, wie das geht. Man muss irgendetwas in der Registry verändern, Autologo und so. Du weißt das super.
Ich hätte Darum ist das Radio, dass mich alle Leute die Hei nicht gesehen lachen, so überheblich oder süffisant. Nein, es ist eigentlich, also grundsätzlich muss man doch sagen, das Passwort ist eigentlich gut, wenn man das drin lässt, oder? Also gerade, ja, es gibt ein einen gewissen Schutz, dass nicht jeder gerade einfach sich an dem Computer kann zu schaffen machen, auch allenfalls via Internet, falls man das nicht so günstig konfiguriert sollte haben. Also darum würde ich grundsätzlich sagen, Passwort, mach da eins, du da dir auch möglichst nicht das allzu einfachste ausdenken. Und dann kannst du tatsächlich dich automatisch anmelden lassen, sogar ohne Registry. Du musst nämlich die Windows-Taste und R drücken, kommt der Ausführen-Dialog. Der Kevin macht, stimmt's, was ich sage?
Das stimmt.
Und dann kannst du eingeben Control.
Ui.
Er tut mich gerade live in die Sendung
überprüfen. Ich habe das nicht gewusst.
Ich kann jetzt nicht irgendeinen Mist erzählen. Und dann musst du, also Control, Leerschlag, User Passwords 2 und das User Passwords 2 alles aneinander und dann drückst du Enter und hast jetzt etwas gesehen?
Nein.
Bei dir kommt nichts?
Nein.
Ein Bluescreen?
Nein.
Also, wenn es funktionieren würde, dann sollte ein Dialogböckchen kommen und dort gibt es eine Option, wo heisst, Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben und wenn du das abschaltest, dann jetzt ist, glaube ich, Kevin sein Computer abgestürzt. Nein, geht immer noch. Also eben, und wenn man das abschaltet, dann kommt die Anmeldung nicht mehr und der Computer loggt sich automatisch mit dem, du kannst, glaube ich, irgendwo auch noch sagen, mit welchem Konto, und mit dem loggt er sich dann ein.
Okay.
Und das ist gut, aber allerdings nur bei dem Computer bei dir zuhause. Und wenn du ein Notebook hast, wie der Kevin, wo du mit dir rumdrehst, dann würde ich dir empfehlen, das nicht einzugeben, weil wenn du das irgendwo liegen lässt, dann, ja.
Dann kann das jeder wieder nutzen.
Genau.
Das ist nicht so cool. Ah.
Aha. Also ich glaube, der Kevin übt noch ein bisschen mit dem Tipp. Und während
ich habe eben das vergessen. Hä? Ich habe nur Passwort eingegeben, es ist Passwords.
Es ist User Passwords 2. Genau.
Das habe ich jetzt gefunden.
Und jetzt ist es gegangen?
Ja.
Ich bin glücklich, dass das keine Fehlinformation war. Und darum hören wir jetzt Telephones mit Murder in the Web. Murder in the Web. Und umgebracht wird niemand da im Digitalmagazin von Radio Stadtfilter am 13 vor 8. Ich habe eine Frage von Hans und Kevin, ich bin ja sehr gespannt, was du jetzt der Frage sagst.
Hast du wieder irgendeinen Weg notiert, den ich nicht weiss?
Nein, also die Frage fällt voll in dein Fachgebiet ein. Es geht nämlich um die Digitalfotografie. Obwohl du zwar immer mit RAW fotografierst und da geht es um JPEG. Der Hans schreibt nämlich, mir fällt auf, dass in JPEG-Dateien, dass JPEG-Dateien von Bildern, welche viel Grün enthalten, sehr gross sind. Was ist der Grund?
Der Grund ist, dass Digitalkameras haben vom Werk her oder allgemein in unserem Farbspektrum, wo wir wahrnehmen, kommt relativ viel Grün vor. Darum wird bei der Aufzeichnung von Bildern relativ viel Wert auf Grüntöne gelegt. Das ist ja das, was wir am besten unterscheiden können. Und darum hat das eine relativ grosse Abstufung von verschiedenen Grünen, die so halt aufgezeichnet werden. Und wenn man halt etwas mit Blau oder Rot oder Gelb aufnimmt, wird diesen Farben nicht so viel Wert beigelegt, weil wir die halt nicht so gut können unterscheiden. Ich glaube, das liegt an dem.
Mhm. Jetzt habe ich dich mit dieser Frage überhaupt nicht können aus dem Konzept bringen. Das ist ein bisschen schade. Nein, es ist eigentlich, das spricht für deine Kompetenz, Kevin.
Ich bin froh.
Ich hätte etwas ganz anderes behauptet. Ich hätte jetzt einfach behauptet, weißt du, Hans, das ist, weil auf Bilder, wo viel Grün drauf ist, da sind ja meistens irgendwelche Bäume drauf oder Pflanzen oder so Sachen. Und Bäume haben ganz viel Blättchen und so.
Mit
ganz viel Details. Und darum hast du in so Fällen meistens eben halt mehr Details. Und das gibt bei JPEG-Bildern grössere Dateien. Weil eben, man muss mehr speichern, wenn es nur ein blauer Himmel ist zum Beispiel.
Okay. Ich hatte das eben mal gehabt, also die Situation, wo ich digital fotografiert habe und wirklich einen grünen Hintergrund mit Wald und Bäumen und so und vorne einen See gehabt habe, der blau war. Und der war dann eben auch grün gewesen. Und ich habe nie herausgefunden, warum es das macht. Und dann habe ich wirklich mal einen Fotografen gefragt, wieso passiert das? Und der hat mir dann eben gesagt, ja, wenn eben die Kamera viel grün kennt, dann tut sie eben die anderen Farben auch so ein bisschen grün machen, weil sie das Gefühl hat, ja, es könnte auch grün sein. Also es war wirklich ganz am Anfang von der digitalen Kamera gewesen. Und der hat mir dann eben gesagt, dass einfach grün mehr wahrgenommen wird von uns.
Das habe ich allerdings auch schon gehört, aber ja. Mal. Also, ich glaube, Hans, eine überraschende Frage, wo du uns nicht hast können, aus der Ruhe bringen, was wahrscheinlich deine Absicht war. Eine ganz andere Frage von der Ursula und ihrem Mailprogramm, respektive ihrem iPhone. Sie kann nämlich von ihrem iPhone keine Mails verschicken. Es heisst, E-Mails können nicht gesendet werden. Und sie hat einen Laptop, wo sie die gleichen Einstellungen hat und den kann sie Picobello verschicken und empfangen. Warum geht es am iPhone und warum geht es am iPhone nicht. Und am Dingsbums am Computer schon?
Ich bin ganz schlecht auf iPhone. Also das Einzige, was mir irgendwie noch in den Sinn kommt, ist, dass vielleicht gleich beim iPhone eine Einstellung nicht da ist. Und zwar haben viele E-Mail-Anbieter die SMTP-Authentifizierung, also beim Versenden, dass man eine Authentifizierung einschalten muss. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie noch vorstellen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch eine Idee hast.
Meine Idee oder meine Hypothese geht eigentlich so ein bisschen die gleiche Richtung. Und zwar vermute ich ja, also eben grundsätzlich muss man ja eigentlich beim Senden von E-Mails darauf schauen, was für ein Netz man braucht. Oder? Also wenn du bei deinem Provider über Bluewin surfst, dann brauchst du ja meistens den Postausgang von Bluewin. Also dein Provider stellt dir den Server zur Verfügung, wo dann die E-Mails wirklich verschickt. Und wenn du jetzt aber das iPhone hast, dann hast du ja dort wahrscheinlich nicht, außer wenn du bei Baden Swisscom hast zum Beispiel, dann geht es vielleicht. Aber vielleicht hast du dort Orange und das ist ein anderes Netz. Und wenn du über das Netz von Orange kommst, auf den Bluewin, auf den Mail-Server, dann sagt er, nein, du darfst aus fremden Netz den E-Mail-Server zum Verschicken nicht brauchen. Weil das machen natürlich die Spammer sehr gerne, oder? Die brauchen, die gehen überall, gehen die Mail-Server zusammensuchen, die sie missbrauchen können. Und darum ist eine von diesen Sicherheitsmechanismen, dass man muss den Postausgangsserver nehmen von dem Netz, wo man im Internet ist von dem Provider. Und das, wenn du jetzt wie zum Beispiel mit dem iPhone via Orange telefonierst, dann müsstest du den irgendwie von Orange nehmen. Aber was du gesagt hast, das mit der SMTP-Authentifizierung, das hilft da häufig, weil dort kannst du dich dann mit deinen Benutzer, also mit deinen E-Mail-Anmeldedaten anmelden, auch beim Verschicken. Und dann sagt man dir, jawohl, dich kennen wir und darum darfst du jetzt, obwohl du aus irgendeinem komischen Netz kommst, trotzdem unseren schönen Postausgangsserver benutzen. Ist das verständlich gewesen?
Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich kann es verstehen. Ja.
Also das ist so ein Problem, das gibt es glaube ich auch schon irgendwie, seit es E-Mail gibt, oder? Dass man, oder seit es Spam gibt, muss man
seit
sagen.
Spam, weil am Anfang genau, irgendwann hat dann alle angefangen zu blockieren.
Genau. Und haben wir nochmal so eine komische Handyfrage, und zwar die, wo der Heinz uns geschickt hat, und er schreibt, er ist unglücklich mit seinem Handy, und das Handy, obwohl das ein tolles Handy ist, nämlich ein HTC Hero, und er hat geschrieben, er hätte die Synchronisationssoftware installiert, die er muss haben, Active Sync, wo man kann von der Homepage abladen kann, das ist allerdings ein Produkt von Microsoft, und jetzt geht es aber nicht auf XP mit Service Pack 3. Geht einfach nicht. Funktioniert alles nicht.
Okay, also auch dort handymäßig bin ich recht schlecht, was Synchronisieren angeht und so. Ich hatte teilweise schon Probleme mit Handys und musste dann irgendwie die neueste Active Sync Software runterladen und dann hat es funktioniert. Oder es ist nicht gegangen mit alten Outlook Versionen oder so, aber du hast sicher auch wieder eine super Lösung.
Das ist an sich genau die richtige Frage. Er muss die neueste Software runterladen und wenn er das macht, dann müsste er noch das Kleingedruckte auf dieser Webseite lesen. Und dort steht nämlich, dass das ActiveSync 4.5 nicht kompatibel ist zu XP Service Pack 3.
Wirklich?
Ja. Okay. Also man glaubt es fast nicht, aber Microsoft hat eine Software, wo
nicht Microsoft kompatibel.
Ja, wo sie ist. unter neueren Windows-Versionen brauchst du ja das nicht mehr, weil Vista und so, ja, die haben das, weiß nicht, was heisst, irgendwie Service Dingsbums Center, Synchronization Center oder irgend so etwas. Aber auf jeden Fall, eben das ist das, was man für XP braucht, aber die neueste Version ist nur kompatibel zur zweitneuesten Version von XP. Also so etwas bringt, okay, glaube ich, nur Microsoft zustande. Also als ich das gesehen habe, ich gefunden, Herr im Himmel, warum strafst du uns mit Microsoft? Das ist ja irgendwie... Und, aber es gibt eigentlich wirklich tatsächlich nur die eine Lösung, nämlich das Service Pack 3 zu deinstallieren.
Effektiv?
Ja, super. Und dann geht's.
Okay.
Allerdings hast du dann wiederum das Problem, dass ja dann Microsoft demnächst den Support für Windows XP ohne Service Pack 3 einstellt. Das ist nämlich im nächsten Sommer der Fall. Also spätestens nächsten Sommer musst du entweder dein Handy fortrühren oder das Windows XP. Und ich würde dir das zweite vorschlagen und halt überleg dir, mach dich schon mal ein bisschen vertraut mit dem Gedanken, auf ein neues Windows umzusteigen.
Genau, auf 7.
Das ist es. Also, weißt du, mit solchen Sachen muss man sich umschlagen. Wegen Microsoft.
Grossartig. Also entweder wirst du nicht gesupportet oder es läuft einfach gar nicht. Aber es hat immer ein Nöt drin.
Ja, irgendwie so eine... Also, ja. Also.
Es ist auf jeden Fall. Weihnachten, wenn es gleich durch.
Genau. Das ist... Mit dieser Frage haben wir es geschenkt. Genau, wir haben noch 3 Minuten. Da... Sollen wir noch eine schöne Frage? Ich suche mal, ob ich noch eine ganz schöne Frage nach dieser wüsten Frage. Ich glaube, wir haben nur...
Eine Weihnachtsfrage.
Genau. Nochmal eine Fötterli-Frage. Oh, Kevin, extra für dich. Und das ist nochmal ein Walter, aber glaube ein anderer Walter, wieder der vorherige Walter. Der sagt, zurzeit befasse ich mich mit dem Gedanken, einen Teil meiner x-tausend Fotos in Fotobücher zu verewigen. Die meisten Aufnahmen sind jedoch aus früheren Analogzeiten. Frage, gibt es technische Möglichkeiten, bestehende Negative und oder Farbkopien rationell kostengünstig zu digitalisieren?
Es kommt jetzt auf die Anzahl drauf an, wenn es halt so viele sind und man möchte wirklich all einscannen.
X-tausend Fotos, hat er gesagt.
Dann einen Diascanner kaufen. Es gibt so schöne mit Rundmagazin, kosten ein bisschen Geld, aber da kann man halt wirklich mal 50 Föteli oder Dias oder was es halt sind, rein tun. Vor allem bei Dias macht es Sinn. Dann läuft das durch und scannt das alles ein. Oder halt einfach wirklich einen guten Scanner kaufen, wo man das kann einscannen. Es braucht einfach sehr, sehr viel Zeit. Aber
Darum schlägst du den vor mit dem Magazin, weil den kann man den selber machen lassen und muss einfach Magazin wechseln.
Genau, das ist eigentlich so. Also ich finde es eine gute Lösung, eben, gerade wenn man viele Dias hat oder so, dass man einfach mal so kann 50 durchlaufen lassen. Weil so ein Dia-Scan-Vorgang geht gleich irgendwie 2-3 Minuten und wenn man dann halt für jedes Dia fast muss da scannen, warten, dann geht es ewig.
Wäre man froh, wenn man irgendeinen Schulbub hätte, der das machen für 5 Franken in der Stunde in seiner Sommerferien.
Dann wäre man die ganze Sommerferien dran.
Und sonst, wenn ich jetzt nicht x-tausend hätte, sondern nur vielleicht, sagen wir, ein paar hundert.
Dann gibt es halt auch so Foti- Studios oder Fotodienst, wo so Sachen einscannen, die einfach sagen, okay, wir wollen pro Dia oder pro Negativ oder was immer, einen Stutz oder so, und die machen dann das. Und wenn man irgendwie 80, 90 Dias hat, die man jetzt möchte einscannen möchte, dann macht das vielleicht noch Sinn, weil wenn man einen neuen Scanner kauft, kostet das etwa gleich viel drum. Mhm. Ja. Mhm.
Und was ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn man gerade so Kollegen hat, die auch föteln, dann könnte man so etwas vielleicht auch gemeinschaftlich anschaffen, oder? Weil das ist etwas, wo man nicht unbedingt für sich allein muss haben, aber wo vielleicht bei einem Fotoclub oder so noch ein paar froh wäre, wenn man das dann mal könnte auslehnen.
Dass man sich ein besseres Gerät kauft und das dafür kann auslehnen, genau.
Genau, und da kann man sich organisieren. Ja, ein glückliches Ende für die 42. Folge von unserem Digitalmagazin und die 10. Ausgabe von Kummerbox Live. Und genau, jetzt wollte ich eigentlich den Jingle da spielen, den da.
Ja, machen.
Ja, wir sind fast schon in den Festtagen, hat man da gemerkt, oder?
Es ist schon sehr weihnachtlich.
Genau. Ja, uns bleibt doch an dieser Stelle euch schöne Festtage und ein gutes Neues zu wünschen. Nächste Woche gibt es kein Digitalmagazin. Ausser ihr zwingt uns. Nein, ich glaube, wir haben doch ein kleines Päuschen verdient nach dieser Meisterleistung von heute. Und wir sind dann zurück in alter Frische am 5. oder 12. Januar. Also wann, wissen wir jetzt irgendwie noch nicht so genau. Je nachdem, wie lange das der Kater vom
also Neujahr am 12.
Genau. Also ihr gehört auf jeden Fall auf Radio Stadtfilter. Und wenn ihr im Podcast, also einen Podcast im iTunes abonniert, dann kommt ihr sowieso die neueste Sendung immer vollautomatisch über, sobald sie da ist. Also macht doch das. Abonniert den Podcast vom Digitalmagazin und dann hört ihr auch unsere schöne neue Sendung mit den Sendungen, die wir dann ins neue Jahr starten, unter dem Motto «Digitale Eiszeit».
Total cool.
Gell?
Ja.
Und wenn ihr Rückmeldungen oder Reaktionen auf die Sendung habt, dann könnt ihr uns das per E-Mail wissen lassen auf digital@stadtfilter.ch. Ich sage es nochmal, digital@stadtfilter.ch. Jetzt geht es wieder mit Amritz World Music. Amritz World Music, glaube ich, heisst die Sendung. Er schüttelt den Kopf, er verdreht die Augen vor dem Fenster. Er sagt es euch gerade, wie es richtig heisst. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler.
Und der Kevin Reichsteiner.
Tschüss zusammen. Check my custom machine.